ARD Sounds.
Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Nimmt mich total mit, diese Stimme von Natalie Bergman, Gunslinger, genau aus den USA, Gospelpop nennen die das, weiß ich nicht, Gunslinger, einfach nur gute Popmusik. Sie hören das im RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin, die Profis am Samstagvormittag. Schöne Grüße übrigens nach Lübeck an Margret und Louise, ihr wisst schon warum. Was machen wir heute? Wir haben volles Programm, wir haben 50 Jahre Marslandung. Ja, ja, Elon Musk ist gar nicht so ein Vorreiter, der war erst 5 Jahre alt, als die NASA bereits die erste Sonde auf den Mars abgesetzt hat. Wir reden darüber, wie war das eigentlich vor 50 Jahren? Wie haben die das gemacht? Und was für Daten sind dabei rumgekommen? Und wie ging das überhaupt zu einer Zeit, in der Hitparade Schlager waren? Ja, morgen ist ja Schlagersonntag. Wie auf Platz 1 stand die kleine Kneipe von Peter Alexander in den Jahrescharts. Wohlgemerkt 1976, vor 50 Jahren, also die erste Marslandung. In einer halben Stunde mehr dazu. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel würde ich mir doch sehr wünschen, dass, wenn Sie im Urlaub sind, vor allen Dingen natürlich in Frankreich, in den Waldbrandgebieten, dass Sie mal versuchen, hier durchzukommen und mitmachen, weil wir würden ganz gerne auch ein paar Geschichten hören, natürlich dazu, wie ist es denn da gerade? Wie geht's Ihnen? Ist alles in Ordnung? Wie sind Sie evakuiert worden? Wenn Sie also uns da zuhören, ganz besonders gerne hätten wir Ihre Anrufe zum Scannerspiel, aber alle anderen sind natürlich auch herzlich eingeladen, mitzumachen, denn es gibt ein großartiges Buch zu gewinnen, heute, das heißt Mein Gehirn, das Denken und ich, wie wir unser komplexestes Organ besser verstehen und benutzen. Jens Völl hat es geschrieben. Bei Drömer Knauer erschien das Buch, 240 Seiten, würde im Buchhandel 22 Euro kosten oder Sie einen Gewinn, wenn Sie anrufen und sich bewerben als Kandidat oder Kandidatin jetzt beim Scanner bei unserem Wissenschaftsquiz unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Skeleton ist das. Der heißt mit Klarnamen Russell Fitzgibbon, nennt sich Skeleton. Kommt aus Sydney, Australien, aus der, wie ich immer sage, zweitschönsten Stadt der Welt. Ne? Welche könnte wohl die erste sein? Katharina, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Von wo aus rufst du denn an?
Ich rufe aus Hamburg an.
Hamburg, unsere Schatzstadt, ja, wie es bei den Lassie Singers heißt. Das ist ja schön. Ich meine, in Hamburg gibt es ja auch den einen oder anderen ganz schönen Sender. Ne? Die Hamburg-Welle vom NDR.
Ne? Ja, aber ich habe euch einfach mitgenommen.
Aus Berlin?
Also, sorry. Mhm. Ja, ich habe euch aus Berlin einfach mitgenommen. Oh. Es gibt keinen besseren Sender, zumindest für mich.
Das ist aber nett. Was machst du denn da in Hamburg, Katharina?
Ich bin Bekleidungstechnikerin, das habe ich in Berlin studiert und sorge dafür, dass das, was der Designer sich ausgedacht hat, auch wirklich dann auch so umgesetzt wird.
Aha, ich habe immer gedacht, dass Berlin so die große Modestadt geworden wäre, mit den ganzen Messen, die wir hier haben und so weiter. Es holt Hamburg da auf?
Ich glaube, messetechnisch nicht, aber was sozusagen die Arbeitgeber anbelangt, ist Hamburg auf jeden Fall auch eine sehr, sehr attraktive Stadt.
Ja, ist es ja ohnehin, eine wunderschöne Stadt. Katharina, ja, also danke erstmal, dass du bei uns bist. Du weißt, als Erste und Kandidatin hast du es immer am schwersten, weil du 3 Fragen beantworten musst, bevor es das Buch gibt. Fangen wir mal einfach an.
Ja, ich versuch's mal.
Ja, hier kommt Frage Nummer 1.
Kaulquappen ernähren sich bei Hitze vegetarisch. Eigentlich sind Kaulquappen Allesfresser. Sie futtern Algen, Wasserpflanzen und Kleinstlebewesen. Das ändert sich jedoch bei Hitze. Steigt die Wassertemperatur, fressen die Kaulquappen mehr pflanzliche Nahrung. Herausgefunden hat das ein Forschungsteam der Universität Lissabon. Kaulquappen ernähren sich bei Hitze also hauptsächlich vegetarisch. Vermutlich, um einem veränderten Nährstoffbedarf gerecht zu werden.
Das ist schwierig. Okay, also wenn ich davon ausgehe, also um ein...
Du fängst an nachzudenken, also, was sagt denn dein Bauch?
Ja, ich, Mein Bauch sagt, sie ernähren sich vegetarisch.
Mhm.
Punkt.
Okay,
und das war so das Erste.
Willst du die Begründung noch hinterher schieben?
Das ist Bauchgefühl. Wenn ich jetzt anfange nachzudenken, mhm. war dieses Argument, okay, sie haben einen erhöhten Nährstoffbedarf, obwohl mein Fleisch, also vegetarisch ist. Ich bleib dabei.
Okay, so. Ist auch richtig. Ja, genau. Die Forscher haben die Ernährung von Kaulquappen untersucht. Und das sind die Kaulquappen der berühmten Mittelmeer-Erdkröte. Die leben unter anderem auf der Iberischen Halbinsel. Tatsächlich fressen die bei Hitze mehr pflanzliche Nahrung. Das tut ihnen aber nur begrenzt gut. Denn Kaulquappen, die bei 20 Grad statt 12 Grad Wassertemperatur leben, entwickeln sich zu kleineren Kröten mit einem schlechteren Gesundheitszustand. Liebe Vegetarier, das spricht nicht grundsätzlich gegen vegetarische Ernährung. Katharina, hier kommt Frage Nummer 2.
Ägyptische Prinzessinnen haben keine Waffen benutzt. Dolche oder Pfeile. Solche Waffen findet man in ägyptischen Frauengräbern als Grabbeigaben. Forschende gingen bisher davon aus, dass diese Waffen symbolisch sind. Diese Annahme konnten sie jetzt durch eine Studie bestätigen. Sie haben die Knochen ägyptischer Prinzessinnen untersucht. Nichts deutet darauf hin, dass die Frauen ihre Muskeln stark beansprucht haben. Die Prinzessinnen haben also nie mit ihren Waffen gekämpft.
Ja, sorry, aber tut mir leid. Ich bin für kämpfende Prinzessinnen. Ich sage, das stimmt nicht.
Ja, kämpfende Prinzessinnen, Amazonen, ne, die da genau auf die Barrikaden gehen und kämpfen. Ja, die haben gekämpft, tatsächlich. Woher wissen die Forscher das? Ne? Die Forscher haben insgesamt 6 Mumien untersucht. Ich weiß gar nicht, ob es von Mumien eine weibliche Form gibt. Ne? Das ist ja sowieso die Mumie. Also die haben 6 Mumien untersucht und anhand von Knochen festgestellt, dass die ägyptischen Prinzessinnen die Muskulatur in Armen und im Oberkörper stark und wiederholt beansprucht haben. Und sie vermuten jetzt möglicherweise durch intensive Bewegung beim Bogenschießen oder dem Einsatz einer Waffe. Ja, wir können uns auch andere Dinge vorstellen, aber wir bleiben dabei. Wir wollen, dass das so ist. Hier kommt Frage Nummer 3.
Duft macht Nacktmullweibchen unfruchtbar. Sie leben wie Ameisen gemeinsam in einer Kolonie, sind aber Säugetiere. Gemeint sind Nacktmulle. Wie bei den Ameisen auch, darf sich bei ihnen nur die Königin fortpflanzen. Ein Forschungsteam aus Berlin konnte jetzt feststellen, die Nacktmullkönigin verströmt einen bestimmten Duft. Diese chemische Substanz sorgt dafür, dass alle anderen Weibchen unfruchtbar bleiben.
Oh, okay, Düfte haben, ich glaube, sind stärker oder haben mehr Wirkung, als wir denken. Ich weiß, bei den Bienen ist es ja die Ernährung. Ach, ich sag mal, das stimmt.
Und wieder hast du recht. Ja, also wir wissen ja, der Nacktmull wird niemals Schönheitswettbewerbe gewinnen. Ne?
Ist also nee, das stimmt.
So ein weißliches, haarloses Tier, das irgendwie im Dunkeln lebt, vorne 2 offensichtlich sehr scharfe Zähne hat und einfach so aus unserer Sicht nicht gut aussieht. Und das Nacktmullweibchen tatsächlich ist irgendwie so eine fiese Königin. Wir Menschen können den Duftstoff nicht riechen. Wenn die Königin die Kolonie dauerhaft verlässt, was passiert dann? Dann nimmt sie ihren Duft mit und innerhalb kurzer Zeit kommt es zu Revierkämpfen und neuen Sexualkontakten. Dann brechen Orgien aus im Schloss der Nacktmullkönigin. Und insgesamt leben übrigens im Tunnelsystem am Max-Delbrück-Center in Berlin rund 450 Nacktmulle, die werden dort erforscht. Und das ist dabei rausgekommen. Katharina, herzlichen Glückwunsch, du hast ein tolles Buch gewonnen. Hast du mal gehört von Dr. Jens Völl, kennst du den?
Nee, aber ich habe den Titel gehört und ich finde das total spannend.
Ja, der ist Podcaster, hat einen Grimme-Preis gewonnen, ist unter anderem bei MyThink X dabei auf ZDF Neo.
Ne,
macht mit Christian Scharoun den Podcast Nerds at Work, ist promovierter Neuropsychologe, hat auch in den USA gearbeitet und beschreibt in dem Buch zum Beispiel so Sachen wie der Irrtum der Intelligenz, warum das Konzept des IQ in der Forschung überschätzt wird oder richtig denken lernen, gezielte Strategien gegen Denkfehler und Biases. Das Buch heißt Mein Gehirn, das Denken und ich, wie wir unser komplexes Organ besser verstehen und benutzen. Ich versuche dir das jetzt aber noch mit diesem Angebot abzuluxen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ja, du kennst das, kannst jetzt aufhören, dann war's da, schicken wir dir das Buch. Wenn du noch eine Frage haben möchtest, hast du am Ende vielleicht beides gewonnen. Abo und Buch oder beides verloren?
Da mich das Buch total interessiert, möchte ich mein Glück oder was ist nicht, nicht weiter herausfordern. Ich bleibe bei dem Buch.
Ist doch gut. Dann sage ich Katharina herzlichen Dank fürs Mitspielen. Schönes Wochenende wünsche ich dir.
Vielen lieben Dank.
In Hamburg.
Ja. Ja, es, hier scheint die Sonne. Ich weiß gar nicht,
bei uns
bei
auch.
Euch, glaube ich, auch.
Tolles
ne?
Wetter heute. Wir haben CSD-Wochenende. Und ganz wichtig.
Ich wollte schon sagen, wird geil.
Nicht auflegen, ne?
Supi, mache ich. Alles klar. Tschüss.
Tschüss. Star Trek-Fans, die den ersten Teil der neuen Staffel von Strange New Worlds bereits gesehen haben, die wissen jetzt genau, was mit dem Mars passiert ist, warum er so aussieht, wie er jetzt aussieht. Wie anderen, ja, wir verlassen uns hier natürlich nicht bei den Profis auf Science Fiction, sondern nehmen das Fiction daraus und wollen wissen, was die Science, also die Wissenschaft, weiß über den Mars. Und vieles davon wissen wir dank Viking One. In der realen Welt ist es jetzt genau 50 Jahre her, dass die NASA diese Raumsonde Viking One auf dem Mars gelandet hat, am 20. Juli 1976. Ja, was daran so besonders war, das verrät uns Ulrich Köhler, er ist Planetengeologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin-Attlershof. Herr Köhler, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Eine Raumsonde zum Mars schicken und das zu einer Zeit, als es weder Mobiltelefone gab noch Internet und auf Platz 1 der deutschen Jahrescharts thronte damals Peter Alexander mit Die kleine Kneipe. Wie haben die das damals geschafft?
Das war in der Tat eine unglaubliche Pionierleistung, die man der NASA, für die man sie einfach nur gratulieren kann. Tatsächlich haben sie natürlich in den Jahren davor schon unbemannte Raumsonden auf dem Mond gelandet, aber auf dem Mars wegen seiner Atmosphäre ist das nochmal eine andere Hausnummer. Und dass das denen zweimal gleich hintereinander gelungen ist mit Viking 1 und dann im September mit Viking 2, das war unglaublich und nicht umsonst gilt Viking als die Mutter aller Mars-Missionen.
Und da waren wahrscheinlich Computer an Bord, die die Rechenleistung hatten von, ich weiß nicht, Taschenrechnern, oder?
Ja, ja, also das war im Grunde genommen ganz rudimentär alles noch. Und die Bodenkontrolle musste den Kontakt halten eben und versuchen, so gut es geht, noch Einfluss zu nehmen, was natürlich bei der großen Entfernung zum Mars eigentlich gar nicht möglich ist, dass man in Echtzeit irgendetwas noch steuern kann. Und insofern war die Landung dann wirklich ein Bravourstück, zumal man sie ja noch um 2 Wochen verschoben hat. Ursprünglich wollten die am Nationalfeiertag, damals der 200. Geburtstag der amerikanischen Verfassung, am 4. Juli landen. Dann haben sie aber vom Viking Orbiter aus gesehen, dass die Landestelle viel zu viele Felsbrocken hat und haben eine neue Landestelle gesucht und das alles umprogrammiert und dann eben am 20. Juli haben sie das Bravourstück hinbekommen.
Faszinierend. Heute haben wir ganz neue Batterietechnologien, aber schon damals hat die NASA es hingekriegt, dass Viking 6 Jahre lang Daten vom Mars zur Erde gefunkt hat. Was waren das denn für Daten?
Ja, auf so einer Landesonde nimmt man halt alle möglichen Instrumente, die State of the Art in dieser Zeit waren, mit. Zunächst natürlich mal eine Kamera. Als Viking 1 aufgesetzt hatte, hat es nicht mal eine Minute gedauert und das erste Bild der Marsoberfläche war auf der Erde und hat natürlich also Jubelstürme verursacht, weil man zum ersten Mal gesehen hat, wie sieht es wirklich im Kleinen auf dem Mars aus und hat auch gesehen, dass 30 Meter weiter ein riesiger Felsbrocken war. Wenn Viking 1 dort gelandet wäre, dann wäre alles kaputt gewesen, dann wäre alles umsonst gewesen. Und dann eben Spektrometer und dann eben ein paar Instrumente, die ganz wichtig waren, um herauszufinden, ob es an der Landestelle möglicherweise Spuren von Organismen hat, also Leben auf dem Mars möglich ist, und hat praktisch mit diesen 3 Experimenten versucht herauszubekommen, ob in der Atmosphäre Spuren von Stoffwechsel nachzuspüren sind, was allerdings negatives Ergebnis gebracht hat.
Also hat man auf dem Mars dann tatsächlich nach Spuren von Leben gesucht, nach kleinen grünen Marsmännchen?
Ja, genau. Das war eigentlich das große Projekt des berühmten Carl Sagan. Der kleine blaue Fleck war sein berühmtestes Buch, ein Astronome von der Cornell University. Der hat diese Experimente befördert und hat gesagt, wir müssen gucken, ob auf dem Mars Leben möglich ist, weil wir haben in den Jahren zuvor gesehen, dass über den Mars viel Wasser geflossen ist und wo Wasser ist, ist Leben denkbar.
Gibt es denn heute Beweise dafür, dass auf dem Mars einst Leben existiert hat? Also 50 Jahre nach der Landung von Viking 1, wissen wir das?
Nein, wir haben noch keinen Beweis, aber ich glaube, dass die Zeit reif ist, das herauszufinden, dass wir, sagen wir mal, bis Mitte des Jahrhunderts mit den Mars-Missionen, die jetzt gerade noch aktiv sind und die noch kommen werden und möglicherweise mit Proben, die wir vom Mars zur Erde zurückbringen, das ist schon geplant, aber liegt zurzeit auf Eis, dass wir es bis in 10, 20 Jahren wissen, ob auf dem Mars jemals Leben existiert hat oder nicht.
Als Trekkie weiß ich, warum der Mars vertrocknet ist, aber das ist Science Fiction. Was sagen Sie denn als Planetengeologe? Welche sind die wahrscheinlichsten Szenarien?
Da haben wir Europäer einen großen Beitrag dazu geleistet, das herauszubekommen mit unserer Mission Mars Express, wo eine Kamera aus Berlin den Mars eben auch seit 20 Jahren erkundet. Da sind wir ganz gut drin. Und wir haben festgestellt einfach, dass der Mars einen dramatischen Klimawandel hatte vor etwa 3,7 Milliarden Jahren. Und wir führen das darauf zurück, dass der Mars bis dahin ein Magnetfeld hatte, das seine Atmosphäre schützte und damit ein Wasserkreislauf vor dieser Zeit, also in der Frühzeit des Mars, möglich war, mit Niederschlägen, mit Abflüssen, mit Seen, mit Verdunstungen und wieder Niederschlägen. Und dass das aber dann durch diesen Klimawandel ins Stocken geraten und weggeblieben ist. Dass also der Mars auf einmal sehr viel von seinen Wassermolekülen wegen des fehlenden Magnetfelds ins Weltall verloren hat. Der Wasserstoff ist ganz leicht, wird aufgespalten im Wassermolekül, wird zerschossen und entweicht ins Weltall mit hoher Fluchtgeschwindigkeit. Und der Sauerstoff bleibt zurück und oxidiert die Felsen auf dem Mars. Deswegen ist der Mars so schön orange.
Und kennt man den Grund für den Klimawandel? Haben die Marsianer zu viel Auto gefahren und zu wenig Wärmepumpen benutzt?
Also es ist relativ einfach vermutlich, dass der Grund darin liegt, dass der Mars einfach deutlich kleiner ist, nur ein Zehntel der Masse der Erde hat und dadurch in seinem Inneren, sage ich mal, die Ursache für das Magnetfeld praktisch verloren gegangen ist. Um ein Magnetfeld zu erzeugen, wie auf der Erde, braucht man zirkulierende, leitende Stoffe wie Eisen oder Nickel, die eben dann das Magnetfeld erzeugen und die sind zum Stillstand gekommen und dann ist das Magnetfeld in sich zusammengebrochen und dann war es das.
Das sagt der Planetengeologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin, Adlershof, Ulrich Köhler. Herr Köhler, danke, dass Sie bei uns waren und gern bis zum nächsten Mal hier auf Radio 1.
Natürlich, immer wieder.
Schönes Wochenende.
Ihnen auch, vielen Dank.
Tschüss.
Radio 1. Philosophie to go. Die großen Fragen des Lebens. Mit Professor Albert Neven.
So ist es, Herr Neven. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen aus Bochum.
Ich vermute mal, unsere Hörer und Hörerinnen machen auch ab und an im Alltag denselben schlechten Scherz. Wenn ihr Partner, Ehefrau oder die Eltern mal was vergessen haben, dann sagt man, na, hast du Alzheimer? Das ist böse, ich weiß, aber hey, wir sind alle keine Engel. Vor allem aber ist unser Gedächtnis kein Supercomputer, der nichts vergisst. Eher ähneln wir einer KI, würde ich sagen, die ab und an Dinge halluziniert. Wenn wir zum Beispiel als Zeugen versuchen, uns möglichst exakt an etwas Vergangenes zu erinnern. Und was da im Hirn abläuft, hat Albert Neven, der Bochumer Kognitionswissenschaftler, in einem neuen Fachartikel beschrieben. Er ist Professor für Philosophie mit Schwerpunkt Philosophie des Geistes an der Ruhr-Uni Bochum. Herr Neven, was ist denn Erinnerung anderes als Faktenwissen?
Also Erinnerung ist zunächst einmal nicht so gestaltet, dass wir ein Foto im Gedächtnis ablegen und das bei geeigneter Gelegenheit wieder abrufen, sondern die Gedächtnisspur, das, was im Gedächtnis abgelegt wird, ist sehr sparsam. Es nimmt nur wenige Komponenten von einer wichtigen Situation und dann wird im Erinnerungsprozess Hintergrundwissen angereichert, um dann wieder eine vollständige erlebte Situation zu haben. Und wenn man jetzt an die Beobachtung eines Verkehrsunfalls denkt, dann erinnert man sich, weil man dort starke Gefühle hat, Entsetzen, Überraschung und dann wird diese Erinnerung in gewisser Weise erst einmal gefiltert darauf, was ich besonders im Fokus meiner Aufmerksamkeit hatte. Waren es die Autos, die Bewegung der Autos, die beteiligten Personen, die Gesamtsituation mit der Straße und den parkenden Autos, abhängig von meinem Fokus speichere ich eine sparsame Gedächtnisspur. Und wenn ich es zusammenbaue und dann eben anreichere, dann kommt mein Durchschnittswissen über Verkehrssituationen ins Spiel. Und insofern kann sehr leicht die Farbe der Autos, auch die Fahrtbewegung der Autos falsch eingeschätzt werden. Mhm. Immer die Bremsspur aufgenommen wird, um zu sehen, was da los war.
Sie haben für Ihre Studie unser narratives Selbst untersucht. Was ist das narrative Selbst? Ist das sowas wie das lyrische Ich?
Na gut, also wir bleiben besser mehr im Alltag stecken. Das narrative Selbst ist ein Begriff dafür, wie wir uns selbst beschreiben und selbst erleben. Jeder hat ein Selbstbild. Stellen Sie sich vor, Sie sprechen mit einem sehr guten Freund, der kennt Sie zwar schon einigermaßen, aber der sagt, erzählen Sie doch mal oder erzähl du doch mal, was deine Person ausmacht. Und das, was wir dann erzählen, ist unser Kernselbstbild. Und das können wir auch narratives Selbst nennen. Und die Beobachtung ist, dass wir unsere Erinnerungen in einem gewissen Maße daran angleichen, dass sie besser in unser narratives Selbstbild hineinpassen. Also wenn wir normalerweise ein positives Selbstverständnis haben, dann ist es so, dass unsere Erlebnisse, wenn wir zum Beispiel eine leicht schamhafte Episode hatten, dann werden diese schamhaften Aspekte über die Zeit hinweg etwas herunterskaliert, beziehungsweise als weniger bedeutsam eingeordnet, um dann sozusagen diese Erinnerung etwas besser in die Selbstwahrnehmung integrierbar zu machen. Mhm.
Spannend ist, wie Sie das untersucht haben für Ihre Studie, dieses narrative Selbst, und zwar mit Hilfe eines Popsongs von Adele. Welcher war das?
Also wir hatten den Song Hello genommen.
Mhm. Was haben Sie damit gemacht?
Also die Studierenden haben den Song erst einmal gehört und dann wurde eine folgende Studie gemacht, die der Kollege Nicola Axmacher als Empiriker durchgeführt hat in Kooperation. Und diese Situation für die Studierenden ist so, sie müssen den Song singen. Das wird aufgenommen und dann stellen wir dort ein paar Studierende hin, die ein offizielles Programmkomitee simulieren. Sie sind also die Musikexperten, die dann den Studierenden sagen, das war aber ziemlich schlecht. Die Studierenden werden dann mit einem Fragebogen konfrontiert, wo sie schnell markieren, wie viel Scham empfinden sie haben. Das ist standardisiert und es ist nicht überraschend, dass die Studierenden in dieser Situation sich schämen. Dann werden sie gebeten, sich nach einer Woche zu erinnern an diese Situation und nach 3 Wochen. Und man schaut immer darauf, wie beschreiben Sie in Ihrer Erinnerung die Situation. Und man kann dann sehen, dass natürlich die Schamaspekte nicht verschwinden, aber sie werden umgedeutet, sie werden uminterpretiert, indem sie weniger gewichtig werden und diese Gesamtsituation als weniger schamhaft interpretiert wird.
Also das ist das Ergebnis der Studie. Also ich kann bei mir sagen, bei mir ist das anders. Ich kann mich noch ziemlich genau erinnern an jede Situation, für die ich mich heute noch schäme, die mir extrem peinlich war. Stimmt mit mir was nicht?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also es gibt natürlich solche Situationen, die extrem stark verankert sind und das ist graduell. Ich habe jetzt eine Situation angesprochen, wie diesen Test, den haben wir ja so gewählt, dass es nicht wirklich kompromittierend, schamhaft in einem starken Sinne für die Person ist. Die kann sich ja sagen, ich bin Psychologiestudent, das ist egal, wie gut ich singen kann. Ja. Dinge, die einem wirklich wichtig sind, dort wird die schamhafte Episode dann doch so stark verankert, dass sie nicht leicht überschrieben werden kann. Und das führt im Extrem zu Situationen, die den Alltag nicht mehr betreffen, zum Beispiel Kriegserfahrung. Kriegserfahrung, wenn ich beobachte, das ist nicht mehr schamhaft, sondern Entsetzen und Trauer und Ärger in einer Mischung. Wenn ich sehe, wie die Nachbarn sozusagen einfach vom Militär unschuldig erschossen werden, wenn ich solch eine Szene wahrnehme, dann bleibt die bei posttraumatischer Belastungsstörung exakt so wie ein Film in Erinnerung. Das sind aber grenzwertige dann eben auch krankhaft belastende Symptome, die mit der normalen Alltagserinnerung nicht direkt zusammenhängen, obwohl es derselbe Mechanismus ist.
Sagt der Bochumer Kognitionswissenschaftler Albert Neven. Vielen Dank.
Das war Philosophie to go auf Radio 1. Die Profis.
Liebe Tierfreunde, schon in den frühen Fernsehsendungen von Bernhard Schimek, ja, haben eure Eltern und Großeltern erfahren, wer der König der Serengeti ist, der Löwe nämlich. Und dass es in Afrika ein Tier gibt, das wir alle schrecklich finden sollten. Ja, die Hyäne frisst einfach nur die Reste von dem, was andere erlegt haben. Noch heute fallen mir zur Hyäne Worte ein wie verschlagen, feige und hinterlistig. Kurz, Hyänen sind böse. Ein internationales Forscherteam hat jetzt mal genauer hingeschaut. Mit dabei der Verhaltensökologe am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, Dr. Oliver Höhner. Guten Morgen, Herr Höhner.
Schönen guten Morgen.
Wo haben Sie denn die Hyänen beobachtet?
Im Ngorongoro-Krater in Tansania. Das ist gleich neben der noch berühmteren Serengeti.
Mhm. Und Sie haben zunächst die Sprache der Tüpfelhyänen gelernt. Wie sprechen die denn so?
Ja, die haben ganz viele Lautäußerungen, aber zwei, die man eigentlich gut kennt, ist dieses Lachen und dann gibt es dieses Hup, das tönt so wie
Ja.
Halt dann durch die Nacht und ist so ein bisschen gespenstisch.
Wir hören das nochmal im Original. Die lachen ja wirklich, das ist nicht zu fassen. Man muss mitlachen. Ja. Warum war es Ihnen wichtig, zunächst mal die Kommunikation der Hyänen zu entschlüsseln?
Ja, das interessiert uns Menschen schon ganz lange. Warum wird kommuniziert? Wie wird kommuniziert? Nicht nur bei uns, sondern auch bei den Tieren. Wir würden gerne wissen, was die sich mitzuteilen haben.
Und was haben Sie dabei gelernt?
Ja, wir haben das jetzt beim Spielverhalten untersucht und wir haben gelernt, dass sie zwei verschiedene Arten von Kommunikation nutzen. Einerseits visuelle Signale und andererseits eben Vokal-Lautäußerungen.
Mhm. Und wozu nutzen die Hyänen die?
Die nutzen das, um zu vermeiden, dass es eskaliert, dass das Spiel, dass es ganz klar ist, dass jetzt gespielt wird, und nicht gestritten wird. Wenn nämlich gestritten wird, dann wird es dann relativ schnell mal gefährlich, gibt dann auch tiefe Wunden.
Wie haben Sie die Hyänen im Ngorongoro-Krater erlebt? Sind das die hinterhältigen, fiesen Möb, die wir sozusagen aus unserer Erinnerung kennen, aus den alten Tierfilmen?
Ja, nein, natürlich nicht. Ich arbeite schon seit 30 Jahren an den Hyänen und die sind wahnsinnig spannend. Die jagen zum Beispiel auch selber, sind extrem gute Jäger. Meist nehmen die Löwen ihnen die Beute weg.
Aha.
Und da gibt es viele andere Dinge, die wir eigentlich bewundern. Sie sind ausdauernd, sie kümmern sich extrem gut und lange um ihre Nachkommen. Und viele Dinge, die eigentlich bei uns Menschen sehr hoch geachtet sind, die aber einfach nicht oft gezeigt werden.
Also soziale Tiere tatsächlich. Was Richtig. Glauben Sie, woher unser schlechtes Bild kommt von den Hyänen?
Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir Konkurrenten waren früher um Beute, dass Hyänen uns vielleicht zum Teil überlegen waren, dass sie sich in der Nacht auch häufig rumtreiben und uns gerade in der Nacht überlegen sind, weil sie sehr viel besser sehen. Und dann diese ungeheuerlichen Lautäußerungen, das war wahrscheinlich mit ein Grund, weshalb wir so viel Respekt und Furcht auch haben und sich das halt dann auch entsprechend ausdrückt.
Stehen wir Menschen auf dem Speiseplan der Hyänen? Mussten Sie bei Ihren Beobachtungen besonders vorsichtig sein?
Nein, absolut nicht. Es gibt ganz, ganz seltene Vorfälle, wo Hyänen Menschen angreifen. Das ist oft der Fall, wenn sie denken, dass die Menschen schon tot sind oder verletzt sind. Aber wir sind absolut nicht normalerweise auf ihrem Speiseplan. Nein.
Das Bild der Tüpfelhyänen muss neu überdacht werden. Und das haben wir auch dem Verhaltensökologen am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin zu verdanken, Dr. Oliver Höhner. Herr Höhner, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne, danke für Ihr Interesse.
Das ist doch eigentlich erstaunlich. Vielleicht sehen Sie das ja auch so, wie schnell die Leihmutterdebatte wieder abgeebbt ist, nachdem Friedrich Merz, Unionsfraktionschef Jens Spahn, freundlich beim Wort genommen hat, weil Spahn gesagt hat, meine Familie ist jetzt wichtiger. Und dann war sein Job los. Er und sein Mann hatten in den USA einen Sohn austragen lassen von einer Leihmutter. Da sagen viele, das war unethisch. Nicht die Tatsache als solche, sondern weil Spahn zuvor selbst in seiner Partei mit dafür gesorgt hatte, dass dieser Weg eigentlich nur reichen Menschen offen steht, weil Leihmutterschaft in Deutschland verboten bleibt. Man muss also den teuren Weg übers Ausland gehen und dann sagen auch die deutschen Gerichte, das ist okay so. Über die Herausforderungen dieser Debatte für die Gesellschaft möchte ich mit David Samhammer sprechen, der Soziologe am Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland, leitet dort das Projekt zum Thema. Herr Samhammer, guten Morgen.
Hallo, guten Tag.
Sie haben dieses Thema breit untersucht. Wie sind Sie da vorgegangen?
Also wir haben verschiedene Aspekte beachtet und vor allem jetzt bezogen auf die Debatte in Deutschland haben wir eben Interviews mit Expertinnen und Experten zum Thema geführt, also Ärztinnen, Juristinnen, Kinderwunschtherapeutinnen, aber auch politisch aktive Personen. Und vor allen Dingen der größere Teil ist eine repräsentative Umfrage zum Thema Leihmutterschaft mit der deutschen Gesamtbevölkerung.
Sie haben aber auch Interviews geführt mit Betroffenen, mit Wunscheltern, mit Leihmüttern sogar und haben dann Fokusgruppen gebildet und das Ganze diskutiert. Wie würden Sie die sozialethischen Kontroversen beschreiben, die da verhandelt werden?
Also zunächst mal ist es eben so, dass Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist, das haben Sie ja gerade so eingeleitet auch, und es deswegen immer über den Weg ins Ausland stattfindet. Deswegen wird ja auch eben über diesen Graubereich gesprochen. Also Personen und Paare mit unerfülltem Kinderwunsch können eben ins Ausland gehen und die Leihmutterschaft dort in Anspruch nehmen und die Elternschaft sich dann auf unterschiedlichen Wegen, das kommt immer noch mal darauf an, worum man es macht, sich anerkennen lassen. Und die größte Kontroverse, die ist es eben, dadurch, dass es eben so ein transnationales Phänomen ist, bestehende Ungleichheiten und die bestehende Reichtumsverteilung unserer Welt ausgenutzt wird und somit es zu Ausbeutungsverhältnissen führt. Und ein zweites großes Bedenken, was geäußert wird, das wird ja jetzt auch in der Debatte groß diskutiert, ist die Frage des Kinderwohls. Ja, also wenn quasi mit Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin ist es ja möglich, eben eine Frau ein Kind austrägt, auch mit einer anderen Eizelle eventuell noch, ob das eben dann Folgen für das Kind hat, wenn die Elternschaft aufgeteilt wird.
Welche Folgen könnten das sein zum Beispiel? Wie wurde darüber diskutiert?
Also die große Sorge ist eben die, dass erstmal es eben für die, dass es schwierig ist, eben mit der eigenen Herkunft umzugehen, wenn man auf die Welt gekommen ist durch Leihmutterschaft. Und das andere ist eben auch, dass wenn es in kommerzialisierten Verhältnissen stattgefunden hat, also dass ein Vertrag geschlossen wurde, dass Geld geflossen ist, dass das eben auch schwierig ist, dann eben mit der eigenen Werdungsgeschichte umzugehen.
Mhm. Wurde auch darüber geredet, ob es eventuell Folgen haben könnte, wenn ein Kind ausgetragen wird von einer Mutter, die sich ja schon von Beginn an der Schwangerschaft von diesem Kind distanzieren muss, um es hinterher abgeben zu können?
Sie spielen jetzt auf die Interviews an, die wir mit den Leihmüttern geführt haben. Mhm. Und das haben wir vor allem im Kontext Großbritannien gemacht. Da muss ich eben den Kontext geben. In Großbritannien ist eben nochmal eine spezifische Regelung auch, dass eben diese nicht kommerzielle Leihmutterschaft vorhanden ist. Also dass quasi Leihmutterschaft auch staatlich mehr reguliert ist. Wenn wir in Deutschland über Leihmutterschaft reden, ist interessanterweise auch so, dass wir oft uns eben an diesem Beispiel Großbritannien orientieren. Und da ist es eben so, dass man weiß, es dieses fundamentale Bedenken, dass es unbedingt psychische Folgen hat und dass es ganz schlimm ist, das Kind abzugeben, die lassen sich eigentlich nicht halten, sondern das ist schon so, dass die Leute das dann relativ bewusst machen und das auch damit auch einen Umgang finden können.
Ja, aber hat es vielleicht Folgen für das Kind? Ich meine, man sagt ja immer, Kinder, die nicht gewollt worden sind, die könnten dann hinterher das auch irgendwie mitkriegen im Mutterbauch.
Da ist es eben wichtig, also dass wir uns die Studienlage angucken und dass wir auch Vergleichsstudien zu Rate ziehen. Mhm. Wir wissen nämlich auch, es gibt ja auch Familiengründungen mit Hilfe Dritter, die nicht Leihmutterschaft ist, also Samenspende und Eizellspende. Und da gibt es auch schon eine Studienlage und da weiß man, dass es natürlich nicht egal ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber dass es eben deshalb eben wichtig ist, einen transparenten Umgang damit zu finden. Also das ist so ein bisschen die Handlungsanweisung, die auch Ethikerinnen und Ethiker diskutieren. Dass man sagt, wenn man das macht, dann muss man unbedingt transparenter darüber aufklären. Also Kinderwunschtherapeuten sprechen dann auch von sogenannten Wickeltischgesprächen. Also dass es quasi von Beginn an immer Teil der Familiengeschichte auch sein soll. Und dann weiß man auch, dass Kinder damit dann auch eigentlich einen guten Umgang finden können. Verheimlichen ist quasi immer schlecht.
Gab es denn in Ihren Fokusgruppen und bei der repräsentativen Umfrage klare Mehrheiten pro oder contra Leihmutterschaft?
Also bei der repräsentativen Umfrage ist es sehr interessant, weil es gibt einen klaren Anteil der Gesellschaft, die das Verfahren klar ablehnen. Es gibt aber auch Befürworterinnen. Hier haben wir dann auch quasi so eine Art polarisiertes Bild erstmal. Aber es gibt auch einen ganz großen Mittelteil von Menschen, die sich unsicher sind. Also die wirklich nicht genau entweder über das Thema Bescheid wissen oder nicht genau wissen, was sie davon halten sollen. Und was wir in der repräsentativen Umfrage noch machen können, ist, dass wir ein bisschen weiter reingehen können in die Motive. Also warum wird es abgelehnt und warum wird es befürwortet? Und da ist eben interessant, dass es ganz verschiedene Aspekte sind. Also einmal hängt es zusammen auch, dass Menschen, die ein traditionelles Familienbild haben und auch eine etwas höhere Religiosität in der Tendenz Leihmutterschaft eher ablehnen. Ja, also da können wir sehen, das hat ganz viel zu tun mit der Diskussion über Familienformen, Wandel von Familie. Gleichzeitig gibt es auch die Gruppe, die Leihmutterschaft ablehnen, die kein traditionelles Familienbild haben, die aber sehr technikskeptisch sind. Also da geht es vor allem so um den medizinisch-technischen Fortschritt und was der mit uns macht. Und bei den befürwortenden Leuten, die das befürworten, Leihmutterschaft, geht es vor allem darum, dass die sehr skeptisch gegenüber einem Verbot sind. Also da haben wir quasi eher die Interpretation, dass die ein sehr liberales Verständnis haben und sagen, warum sollen wir eigentlich anderen Leuten etwas verbieten?
Ja, aber was ich mich frage, ist, was ist mit den Menschen, die das Prinzip Leihmutterschaft ablehnen? Sind die immer dafür, es zu verbieten? Oder sind vielleicht manche auch so liberal genug, dass sie sagen, ich finde das furchtbar, aber ich stehe dafür ein, dass das Selbstbestimmungsrecht der austragenden Müttern nicht eingeschränkt wird?
Das gibt's auch, genau. Und deswegen würden wir ja eben sagen, dass es in der Debatte wichtig ist, auch zu beachten, dass Leihmutterschaft eben so eine Art Brennglas ist, anhand dessen wir auch verschiedene Themen aushandeln, eben genau diese Fragen von Familie, Selbstbestimmung, Autonomie, aber auch eben medizinisch-technischem Fortschritt. Und deswegen triggert das Thema wahrscheinlich auch in der öffentlichen Debatte so sehr, weil da ganz viel dranhängt und ganz viel auch drumherum passiert.
Dann sind wir gespannt, ob die Politik sich dieses Themas in Bälde vielleicht doch nochmal wieder annehmen wird. Über die Herausforderungen dabei haben wir mit David Samhammer gesprochen, Soziologe am Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland. Herr Samhammer, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis.
Vielen Dank.
Auf Radio 1. Danke Ihnen.
Dankeschön.
Wir wollen alles andere sein hier als Moralapostel. Finden wir doof. So was machen wir nicht. Und ich verstehe jeden Einzelnen von Ihnen, der sagt, ich habe gar keinen Bock mehr, Gedanken zu machen über meine Umwelt. Das Leben ist kurz. Ich lebe heute und nicht morgen. Lasst mich in Ruhe mit euren Vorwürfen an uns Fleischesser. Verstehe ich. Ja, aber trotzdem sollten natürlich Fleischesser wie Sie und ich hinhören, wie wir Menschen die Welt für alle liebenswerter machen könnten, wenn wir uns gesünder ernähren würden. Welche Folgen das hätte für die Landwirtschaft, das hat Dr. Christoph Müller untersucht. Müller, Geoökologe am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herr Müller, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben ein Szenario modelliert, also ausgerechnet, was passieren würde, wenn wir alle den Empfehlungen der EAT-Lancet-Kommission 2.0 folgen würden. Wer ist das und was hat die empfohlen?
Ja, also die EAT-Lancet-Kommission ist erstmal ein hochrangiges, unabhängiges Gremium, was von der EAT-Stiftung, das ist eine norwegische Nichtregierungsorganisation, und dem renommierten medizinischen Fachjournal The Lancet ins Leben gerufen wurde und die sich im Prinzip mit einer der drängendsten Fragen beschäftigen, nämlich wie können wir eigentlich die Gesamtmenschheit, also in 2050 gehen wir davon aus, dass wir rund 10 Milliarden Menschen ernähren müssen, wie können wir das eigentlich machen, dass die sich gesund ernähren und dabei wir trotzdem den Planeten nicht ausbeuten und nachhaltig zerstören oder die Produktionskapazität reduzieren.
Und wie lauten, die Nachkommen ja, wie lauten ja. diese Empfehlungen?
Naja, die Empfehlung guckt zuerst sozusagen, was ist eigentlich gesund für den menschlichen Körper. Und da gibt es relativ viel Spielraum. Aber gesund heißt in erster Linie, dass der menschliche Körper mit dem versorgt wird, was er braucht und nicht gleichzeitig überversorgt wird. Das heißt, wir brauchen ein gutes Verhältnis von Nährstoffen, also Proteine, Vitamine, Mineralstoffe und Kalorien. Und das können wir vor allen Dingen gut tun, wenn wir hohe Anteile an Hülsenfrüchten, an Obst, Gemüse und auch an Vollkornprodukten zu uns nehmen.
Steht da drin, esst kein Fleisch mehr?
Da steht da explizit nicht drin und das ist auch nicht die Empfehlung, sondern die Empfehlung heißt eher, also in diesem Spielraum, den es gibt, guckt, wie ihr euch gesund ernährt. Und natürlich ist der Fleischanteil, den wir in Deutschland konsumieren, so hoch, dass er eben dieses Ziel, wir versorgen den Körper mit allem, was er braucht und überversorgen ihn nicht gleichzeitig mit Dingen, die er nicht braucht, dafür ist er zu hoch.
Und Sie sind dann hingegangen und haben mal ausgerechnet, was wäre, wenn 100% aller Menschen da mitmachen?
Genau, das ist so eine klassische Szenarioanalyse. Ein Szenario benutzt man immer, wenn man das nicht sinnvoll vorhersagen kann. Also wenn ich zum Beispiel im nächsten Jahr eine Sommerparty planen will, dann kann ich, sagt mir der Wetterbericht nicht, wie das Wetter wird. Das heißt, ich muss mit Annahmen arbeiten, mit denen ich überlegen kann, was passiert eigentlich, wenn das Wetter schlecht ist, was passiert, wenn das Wetter gut ist, sodass ich mich auf beide Situationen vorbereiten kann, weil ich halt nicht vorhersagen kann, wie das Wetter ist.
Aber das stelle ich mir wahnsinnig komplex vor. Ich meine, Sie müssen ja unglaublich viele Parameter eingeben in Ihre Computerberechnung. Auf der einen Seite das Verhalten der Menschen, auf der anderen Seite, wie verändert es die Landwirtschaft? Wie haben Sie das gemacht?
Ja, genau. Und da greifen wir im Prinzip auf Vorleistungen der Wissenschaft zurück über die letzten Jahrzehnte, wo verschiedene Gruppen rund um die Welt im Prinzip an solchen Computermodellen arbeiten, wo genau diese Beziehungen zwischen, wenn einzelne Produkte teurer werden, dann konsumieren die Menschen andere Dinge. Wenn Dinge nachgefragt werden, braucht man dafür folgende Produktionsflächen und so viel Düngemittel und der Handel spielt solche Rolle. Also all das ist praktisch schon über viele Jahre in sehr komplexe Computermodelle eingeflossen. Und in dieser Studie haben wir tatsächlich 10 solcher Modellierungsgruppen, also Menschen, die mit solchen Modellen arbeiten, gefragt, ob sie mitmachen, damit wir halt auch genau diese Unsicherheit, die Sie ansprechen, auch gut abbilden können. Mhm. Weil das ist natürlich alles nicht ohne Unsicherheiten.
Haben Sie KI benutzt?
Diese Modelle sind tatsächlich älter, als dass sie mit KI betrieben werden würden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Autoren beim Formulieren, also beim Aufschreiben, Unterstützung von KI genutzt haben. Das ist ja gerade für Nicht-Muttersprachler eine gute Unterstützung, wenn man einen englischen Artikel schreibt und dann jemand einem mit der Grammatik und der Formulierung hilft. Aber die Ergebnisse selber sind ohne KI erzeugt.
Dann sind wir beim Ergebnis. Was ist bei rausgekommen?
Ja, bei rausgekommen ist, dass wenn sich alle Menschen gesund ernähren würden, dass die Landwirtschaft sich massiv verändern würde. Also wenn wir alle deutlich weniger tierische Produkte konsumieren würden, würde natürlich auch gerade der Viehsektor deutlich schrumpfen. Es würde im Prinzip Kosten oder ein Wert von 1,6 Billionen Dollar pro Jahr im Landwirtschaftssektor verloren gehen.
In Deutschland oder weltweit?
Nee, weltweit. Mhm. Weltweit. Das ist eine weltweite Studie. Mhm. Und das muss man aber auch den versteckten Kosten gegenüberstellen von 10 bis 20 Billionen Dollar pro Jahr, die ungesunde Ernährung sozusagen an versteckten Kosten erzeugt. Versteckte Kosten sind sozusagen zum Beispiel Gesundheitskosten, die wir also alle Kosten, die wir nicht im Supermarkt an der Kasse bezahlen, sondern die auf andere Systeme oder eben auf die Umwelt oder eben auf unsere Kinder, die sozusagen nachfolgend schlechte Bedingungen haben, abgewälzt werden. Und das sind halt Faktor 10 praktisch größere Kosten, die durch unsere Ernährungsweise entstehen.
Dann haben Sie jetzt also Zahlen, die sozusagen der Politik auch belegen können. Hier, wenn ihr mehr auf gesunde Ernährung setzt von euren Bürgern, wenn ihr die so ein bisschen nudged, also darauf hinwirkt, dass sie das machen, hat das konkrete Folgen, die gut sind für alle. Vertrauen Sie darauf, dass das auch eine Wirkung haben wird bei denen, die das entscheiden?
Nee, tatsächlich nicht. Und es ist ja, also es ist ja auch nicht so, dass es nur gut ist für alle, sondern sozusagen, also wenn jetzt angenommen in diesem Szenario sozusagen alle Menschen deutlich weniger tierische Produkte essen würden, dann wäre das für Landwirte, die Viehproduktion betreiben, natürlich nicht gut. Und das ist genau die Aussage auch aus dem Artikel. Wenn wir in ein System wechseln wollen, wo es für die Gesamtheit deutlich besser wäre, weil wir viel weniger Gesundheitskosten hätten, weil wir viel längere, also weil wir bessere Lebenserwartung hätten, weil wir viel besseren Umweltschutz betreiben würden, weil wir viel mehr Tierwohl hätten und so weiter. Also es gibt zahlreiche Dimensionen, in denen das Leben grundsätzlich besser werden würde. Dann müssen wir das System verändern Und das System verändern heißt immer, Leute müssen ihr Geschäftsmodell aufgeben, mit dem sie gerade ihren Lebensunterhalt verdienen, wie zum Beispiel solche Landwirte. Und um die müssen wir uns kümmern. Und dafür müssen wir Ideen entwickeln, was die stattdessen machen sollen. Und das ist genau die Aussage dieses Artikels. Wir können aus einer Lose-Lose, also wo sozusagen es sehr viele Verlierer gibt, aber wir uns daran gewöhnt haben, dass es so ist, in eine viel bessere System, in ein viel besseres System wechseln. Aber das geht nicht ohne Reibungsverluste und um diese Reibungsverluste muss man sich kümmern.
Das sagt Dr. Christoph Müller, der Geoökologe am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der hier bei den Profis auf Radio 1 als Systemspringer unterwegs ist. Herr Müller, danke, dass Sie bei uns waren und Ihnen ein schönes Wochenende.
Ich danke Ihnen, Ihnen auch ein schönes Wochenende.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Künstliches Licht in der Nacht macht Pflanzenblätter hart. Pflanzenblätter von Stadtbäumen werden weniger von Insekten angeknabbert als andere Bäume. Das hat eine chinesische Studie gezeigt. Der Grund? Den Insekten sind die Blätter zu zäh. Durch künstliches Licht in der Nacht bilden die Bäume härtere Blätter aus. Vermutlich, weil sie mehr Energie in die Entwicklung der stabilen Fasern stecken können. Künstliches Licht verändert so das natürliche Ökosystem.